DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Seit Chinas Staats- und Parteiführung ihr umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong gegen alle Widerstände durchgesetzt hat, gehen die Uhren anders in der früheren britischen Kronkolonie. Und das hat nicht nur Folgen für die Demokratiebewegung in der Stadt, sondern auch für den Finanzplatz. Schon jetzt haben einzelne Banken damit begonnen, Teile ihres Asiengeschäfts etwa nach Singapur zu verlagern. Darum geht es jetzt hier in der aktuellen Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts. Das Sicherheitsgesetz, mit dem jegliche Kritik an Peking strafrechtlich verfolgt werden kann, ist nicht nur eine Gefahr für den Finanzplatz Hongkong, sondern auch der Anfang vom Ende der Globalisierung, wie wir sie kannten. Das meint der Experte für internationalen Handel und Finanzmärkte Heribert Dieter, der zurzeit als Gastprofessor an der University of Hong Kong lehrt. Mit ihm hat mein Kollege Andreas Becker gesprochen.
Herr Professor Dieter, Sie sind in diesem Jahr Gastprofessor in Hongkong. Derzeit sind Sie in Berlin und wenn alles nach Plan läuft, nehmen Sie Ihre Gastprofessorentätigkeit im September wieder auf. Wie ist im Moment die Stimmung bei Ihren Kollegen in Hongkong?
So wie ich das von den Kollegen höre, schlecht. Also einige machen so weiter wie bisher, ohne sich um das Sicherheitsgesetz zu kümmern. Das wird sich weisen, ob das geht. Und andere sind außerordentlich deprimiert und stellen fest, dass über Nacht ein totalitäres Regime zu ihnen gekommen ist. Und das ist natürlich schrecklich, weil ja gerade Hongkong in den letzten 12 Monaten so eine Politisierungs- und Liberalisierungswelle erlebt hat und die Menschen sich dessen, was sie haben, doch sehr erfreut haben. Also Stimmung ist schwierig.
Ich möchte mit Ihnen über den Finanzplatz Hongkong reden. Wie wichtig ist der für China?
Nun, Hongkong ist der wichtigste Finanzplatz für Ostasien und natürlich auch für die Volksrepublik China. Es ist der einzige Finanzplatz der Volksrepublik, der keine Beschränkung des Kapitalverkehrs kennt. Das heißt, ausländisches und chinesisches Kapital kann importiert und exportiert werden. Das geht an keinem anderen Ort in China. Und insofern ist Hongkong derzeit nicht zu ersetzen. Es ist für Unternehmen von großem Wert. Unternehmen verschulden sich in Hongkong, begeben Anleihen, die auf Euro, Dollar oder Yen lauten, um damit ihren Finanzierungsbedarf zu decken. Das geht wiederum an anderen Finanzplätzen in China in gleicher Form nicht. Und natürlich kann man sich die Frage und muss man sich heute die Frage stellen, was würde denn passieren, wenn das nicht mehr geht? Könnten sich die Firmen dann nicht mehr finanzieren? Könnten sie Investitionen nicht mehr finanzieren? Sie könnten sich weiter finanzieren, aber sie müssten sich in der Landeswährung, also in Yuan, verschulden. Und das hat gravierende Nachteile. Erstens ist der Yuan nicht frei konvertierbar. Also Sie können mit diesen Mitteln dann keine Unternehmen in OECD-Ländern aufkaufen. Und ganz gravierender Nachteil auch ist die Tatsache, dass das Zinsniveau für Yuan-Kredite sehr viel höher ist als für die genannten Währungen Euro, Dollar und Yen. Und der dritte und mindestens so schwierige Punkt ist, dass unter der Ära von Generalsekretär Xi Jinping private Unternehmen im festlandchinesischen Finanzsektor als Kreditnehmer an den Rand gedrängt worden sind. Das heißt, es sind immer mehr Staatsunternehmen, die neue Kredite bekommen. Fast 90% der neuen Kredite gehen an Staatsunternehmen. Und für die chinesische Volkswirtschaft ist das fatal, weil es gerade die privaten Unternehmen sind, die innovativ sind, die produktiv sind und die das Land ökonomisch gesehen nach vorne bringen. Also das deutet alles darauf hin, dass der Finanzplatz Hongkong für Festlandchina in seiner heutigen Form unverzichtbar ist.
Weil Sie gerade Firmenübernahmen von Chinesen in OECD-Ländern ansprachen, heißt das, ohne den Finanzplatz Hongkong wären Firmenübernahmen, die ja in den letzten Jahren oft passiert sind, so gar nicht möglich?
Ja, das würde sie zumindest außerordentlich erschweren, weil die Mittel fehlen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder beobachten können, dass chinesische Unternehmen mit extrem prall gefüllten Taschen Unternehmen gekauft haben, Preise bezahlt haben, die für Wettbewerber aus OECD-Ländern einfach astronomisch waren. Und das würde alles ausgesprochen schwer fallen, weil sie müssten sich die Mittel woanders besorgen. Und die Frage ist, wer würde dann in New York, in London, in Frankfurt festlandchinesischen Unternehmen diese Mittel bereitstellen? Also es würde die Übernahmeaktivitäten festlandchinesischer Unternehmen sehr stark erschweren.
Umgekehrt ist ja auch Hongkong für westliche Firmen, für westliche Banken wichtig. Was macht da die Bedeutung aus?
Na, das ist genau die andere Seite der Medaille. Die westlichen Banken können den chinesischen Markt bedienen, ohne dass sie ihre Mitarbeiter den nachteiligen und schwierigen Lebensbedingungen in Festlandchina unterwerfen müssen. Man hatte also das Beste von beiden Welten. Hongkong war ein Tor zur Welt aus Sicht der chinesischen Unternehmen und es war ein Tor nach China für die westlichen nicht nur Banken, sondern auch Unternehmen. Und das ist alles gefährdet, insbesondere mit dem Sicherheitsgesetz vom 1. Juli, weil es die Arbeitsbedingungen sowohl der Akteure in den Banken als auch in den Unternehmen deutlich erschwert.
Nun ist das Sicherheitsgesetz ja vielleicht bewusst schwammig gehalten. Grundsätzlich kriminalisiert es alle, die nach Meinung der Behörden zu kritisch gegenüber der Führung sind. Kann das auch schon die Arbeit von zum Beispiel Analysten in Hongkong beeinflussen, die zum Beispiel negative Urteile bei einer Staatsfirma fällen?
Das genau ist das Risiko. Also die Mitarbeiter von Banken, die die chinesische Wirtschaft zu bewerten haben und für die das ganz normale Geschäft ist, genauso wie sie die japanische und die deutsche Wirtschaft bewerten, diese Menschen laufen Gefahr, wegen subversiver Aktivitäten dann angeklagt und im schlimmsten Fall ins Gefängnis gesteckt zu werden. Das ist gegenwärtig noch nicht genau abzusehen, wie die Regierung das handhaben wird. Aber im Gesetz ist die Möglichkeit gegeben und genau das macht ja auch aus Pekinger Sicht den Reiz des Gesetzes aus. Man legt gar nicht genau fest, was strafbar ist und sorgt damit dafür, dass die berühmte Schere im Kopf schon angesetzt wird, auch bei Mitarbeitern von Banken, die mit dieser Situation möglicherweise ihr normales Geschäft nicht mehr ausüben können. Das heißt natürlich dann auch, also eine vernünftige Bewertung der chinesischen Wirtschaft kann nicht mehr erfolgen, weil man sich nicht mehr kritisch äußern darf, sondern nur noch in die Jubelbotschaften der Kommunistischen Partei einstimmen kann.
Umgekehrt gab es ja auch schon Medienberichte, laut denen westliche Banken in Hongkong sich von Kunden trennen, die eventuell gegenüber Peking zu kritisch sind.
Naja, das neue Gesetz betrifft die Banken unmittelbar und der Vorstandsvorsitzende der Hongkong Shanghai Banking Corporation, also der größten Bank, hat, bevor er das Gesetz noch kannte, schon gesagt, dass er das Gesetz begrüßt. Im Übrigen haben das auch die Universitätspräsidenten gemacht. Und es ist natürlich klar, dass die Banken dann auch den Geist des Gesetzes umsetzen müssen, wenn auch nicht sozusagen den Wortlaut. Und das heißt, dass Regimekritiker kein Konto mehr bei der Hongkong und Shanghai Banking Corporation haben können. Das sind sehr merkwürdige Entwicklungen und sehr gefährliche Entwicklungen, die viele Menschen so nicht erwartet haben. Aber sie sind nichtsdestoweniger für den Finanzplatz Hongkong eine große Gefahr.
Sie haben es ja schon erwähnt, HSBC hat das Gesetz begrüßt. Von anderen Banken ist bisher auch kein kritisches Wort wirklich gefallen. Aber was würde passieren, wenn sich westliche Banken zurückziehen müssten?
Also es gibt schon gewisse Hinweise darauf, dass sich Akteure, große Akteure freiwillig zurückziehen aus Hongkong. Der Asienchef der Deutschen Bank, der jetzt im September sein Amt antreten wird, hatte traditionell, also die Funktion des Asienchefs war traditionell in Hongkong angesiedelt. Das ist jetzt geändert worden. Der neue Chef wird sein Büro in Singapur nehmen und das sind erste Hinweise darauf, dass es eine Abwanderung aus Hongkong geben wird. Der Knackpunkt hier sind die Mitarbeiter, weil hochqualifizierte Bankmitarbeiter sich diesem Regime nicht unterwerfen wollen. Sie wollen beim Bier frei und offen sprechen. Das konnten sie bisher in Hongkong, das können sie jetzt nicht mehr. Die haben auch Familien, die auf ein unzensiertes Internet Wert legen. Das wird auch eingeschränkt werden. Also das ist der Knackpunkt, den ich zunächst sehe aus Sicht der Banken. Es wird schwerfallen, Mitarbeiter zu finden. Und insofern besteht aus meiner Sicht eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass peu à peu der Finanzsektor in Richtung Singapur, in Richtung Tokio, aber möglicherweise auch in Richtung Seoul oder Sydney abwandern wird.
Der Konflikt zwischen den USA und China spitzt sich ja weiter zu. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es zu Sanktionen kommt, die auch den Finanzsektor in Hongkong betreffen?
Die amerikanische Regierung ist bereit, relativ hart gegenüber China vorzugehen. Hongkong genoss auch nach der Rückgabe Hongkongs im Jahr 1997 einen Sonderstatus. Dieser Sonderstatus wird von Amerika seit dem 1. Juli peu à peu zurückgefahren. Die Frage ist natürlich im Raum, was würde passieren, wenn die amerikanische Regierung es untersagt, dass in Hongkong der US-Dollar frei gehandelt werden kann. Das wäre ein Schritt, der natürlich auch amerikanische Unternehmen hart treffen würde. Gewiss wird man über diese Maßnahme in Washington gegenwärtig diskutieren. Es ist ja so, dass Hongkong unter anderem deshalb auch so attraktiv ist als Finanzplatz, weil es zwar eine eigene Währung hat, aber diese Währung mehr oder weniger fest mit dem US-Dollar verbunden ist. Das heißt, für Unternehmen, aber auch für die Akteure auf den Finanzmärkten gibt es nahezu kein Wechselkursrisiko. Und das würde natürlich auch schwer werden, wenn man das auf Yuan umstellen würde, weil dann hätte man Wechselkursrisiken, die zu beherrschen, ist wiederum teuer. Also es sieht nicht gut aus für den Finanzplatz Hongkong, wenn alles so bleibt, wie es von der Regierung in Peking beschlossen und verkündet worden ist.
Angesichts der enormen Bedeutung des Finanzplatzes, auch für Peking, die Sie gerade ausführlich geschildert haben, was bedeutet es denn, wenn Peking trotzdem bereit war, das Sicherheitsgesetz durchzudrücken und damit all die Skepsis auszulösen, die jetzt die Leute dazu bringen, zu überlegen, ob Finanzplatz Hongkong wirklich noch eine Zukunft hat?
Das ist eine der schwierigsten Fragen, die Sie gerade stellen. Und ich denke darüber sehr viel nach. Warum ist die Regierung in Peking gegenwärtig bereit, mit nahezu sämtlichen Akteuren, mit denen sie es zu tun hat, einen Konflikt zu suchen? Das geht ja von Australien über Indien, die USA bis hin zur Europäischen Union. Die Europäische Union ist ja mittlerweile auch Peking kritisch geworden. Und nicht deshalb, weil auf einmal sich die Politik der Europäer geändert hat, sondern geändert hat sich die Politik der Kommunistischen Partei und geändert hat sich das, was Generalsekretär Xi Jinping verkündet. Man kann sich da im Grunde keinen rechten Reim draus machen, weil China bricht die Brücken zur Welt ab und macht das mit großem Elan, mit sogenannten Wolf-Diplomaten, die die ganze Welt verärgern. Das Ganze macht nur dann oder hat nur dann Sinn, wenn man eine Abkopplung Chinas von der Welt als zentrale Strategie der Kommunistischen Partei unterstellt. Also China möchte sich wieder zurückziehen auf das eigene Territorium, wie das ja in den 5000 Jahren chinesischer Geschichte eigentlich immer der Fall war. Und diese Öffnung, die Deng Xiaoping Ende der 70er Jahre auf den Weg gebracht hat, die wäre nach dieser Lesart die Ausnahme. Und die Normalität, die Xi Jinping wieder zu implementieren versucht, ist eine Abwendung Chinas von der Welt, beginnend mit der Ökonomie, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Es gibt dazu kein Dokument, das sagt, China will die Brücken zur Welt abbauen. Allerdings die tatsächlich zu beobachtende Politik der chinesischen Regierung deutet genau auf diese Überlegung hin.
Mit anderen Worten, das wäre das Ende der Globalisierung, so wie wir sie bisher kennen.
Ja, Herr Becker, das wäre das Ende der Globalisierung, wie wir sie bisher gekannt haben. Aber es wäre natürlich nicht das Ende der Globalisierung. Also die Globalisierung ändert sich sowieso und sie ändert sich auch nicht nur wegen Xi Jinping, sondern weil China als Produktionsstandort zu teuer geworden ist und andere Produktionsstandorte China Konkurrenz machen können. Aber der Konflikt zwischen den USA und China beziehungsweise zwischen China und dem Rest der Welt, beflügelt diese Tendenzen natürlich auch. Aber nach meiner Einschätzung hat die internationale Arbeitsteilung, so wie wir sie bisher gekannt haben, viel zu viele Vorteile, dass man sie aufgeben würde. Sie wird sich ändern, aber sie wird nicht enden. Und man wird sie ändern. Sie ändert sich nicht von alleine. Aber China wird nicht mehr die Rolle spielen, die es in den vergangenen 20, 30 Jahren gespielt hat.
Zum Schluss, Sie haben angesprochen, die EU ist auch China kritischer geworden. Trotzdem hat sie sich bisher auffallend zurückgehalten in ihrer Reaktion auf das Sicherheitsgesetz. Zu sehr zurückgehalten, was sagen Sie?
Absolut zu sehr zurückgehalten. Es ist ja so, dass hier ein Vertrag gebrochen wurde. Der Vertrag zwischen Großbritannien und der Volksrepublik China aus dem Jahr 1984. Die Bundesregierung ist da besonders zu kritisieren. Die Kanzlerin sucht eine enge Zusammenarbeit mit diesem totalitären Regime. Und gerade Deutschland müsste sehr viel kritischer auf die Verletzung des Völkerrechts reagieren, als es das in der Vergangenheit getan hat. Andere europäische Länder sind da weiter, deutlich weiter sind die Briten, die relativ rasch umgeschaltet haben von einer kooperativen Politik zu einer Politik, die China gegenüber ein gerütteltes Maß an Skepsis an den Tag legt. Auch Herr Macron, im Übrigen schon seit 2018, hat gegenüber Peking eine kritische Stellung bezogen, hat das auch bei Besuchen in Peking getan, hat sehr deutlich Flagge gezeigt, lässt auch die französische Marine in der südchinesischen See Patrouillenfahrten machen. Also Deutschland ist da der Nachzügler. Deutschland hat auch mehr Exporte nach China als die nächsten 8 EU-Länder zusammen. Insofern kann man das erklären. Aber vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte wäre es nach meiner Wahrnehmung besonders wichtig, dass wir Diktaturen gegenüber nicht anbiedernd entgegentreten, sondern dass wir deutlich sagen, dass eine Verletzung, ein Bruch des Völkerrechts ein solches darstellt und wir dann eventuell auch über Sanktionen gegenüber China uns Gedanken machen müssten.
Deutliche Kritik an der Haltung von Bundesregierung und EU gegenüber Peking von Heribert Dieter, Gastprofessor an der University of Hong Kong und Experte für internationalen Handel und Finanzmärkte. Und das war es diese Woche von unserem Podcast. Christoph Grove in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.